hallo und herzlich willkommen zum Trommeltalk. Ich bin der Felix Kraft und heute gibt es endlich nach mehreren Jahren Pause, zumindest gefühlt, mal wieder eine echte, originale Songanalyse mit dem einzigartigen und großartigen Micha Fromm. Und darum ein kleiner Trommelwirbel an dieser Stelle. Hallo Micha.
Brrrbisch. Hi Felix, danke für die schöne Einleitung. Ja, ich freue mich auch total. Es sind gefühlt Jahre, ich weiß gar nicht, haben wir dieses Jahr schon eine Songanalyse gemacht? Wahrscheinlich Anfang des Jahres, ne? Vermute ich. Aber es kommt mir länger hervor und ich freue mich deswegen umso mehr darüber, dass wir es endlich geschafft haben. Also wir hatten ja irgendwie beide total viel zu tun und es ging einfach nicht. Aber jetzt muss es mal wieder gehen und ich freue mich sehr.
Ich mich auch, wirklich. Freue mich wirklich auch echt sehr, weil mit dir macht das echt immer sehr viel Spaß, finde ich. Und es ist ja auch schon so eine Tradition eigentlich.
Absolut.
Und das mag ich wirklich, wirklich, muss ich gestehen, ganz ehrlich, sehr. Und ich freue mich auch deswegen, ich habe lange überlegt, also erstmal vorab, wir machen heute eine Songanalyse und bei den Songanalysen ist es immer so, dass einer von uns beiden sozusagen die Führung übernimmt, eine Sache vorbereitet und ja, dem anderen das so ein bisschen mitgibt und der andere halt dann Fragen dazu stellt, mitanalysiert. Unsere Idee war dabei ursprünglich, und ich glaube, die ist auch gar nicht so schlecht, weil am Anfang haben wir uns immer beide auf die Songs vorbereitet und haben dann so gedacht, vielleicht überfordert das den einen oder die andere Zuhörerin und so kommt man vielleicht ein bisschen besser mit. Und ich habe heute die Vorbereitung gemacht und ja, eine Auswahl getroffen und freue mich tatsächlich, weil es zurückgeht zu einem meiner absoluten Lieblingsplatte, die es so gibt und einer absoluten Lieblingstrommelperformance, die ich so kenne. Ich weiß aber nicht, und da würde ich dich gerne mal am Anfang fragen, unabhängig von dem, was wir jetzt gleich besprechen, was ist denn so bei dir dein ja, Album-Highlight? Gar nicht mal so unbedingt nur das Trommeln, sondern Album-Highlight.
Oh, das finde ich immer eine echt schwierige Frage, weil ich da schon so ein paar Alben habe, die ich dann immer mal wieder so im Abstand von Jahren so richtig abfeiere, weil es auch verschiedene Genres sind. Also ein Album ist auf jeden Fall zum Beispiel Blood Sugar Sex Magik, was wir ja hier auch schon besprochen haben, wo ich einfach finde, das ist so als gesamtes Werk einfach großartig. Und das habe ich auch so als Album so abgespeichert, da will ich gar nicht einzelne Songs draus hören, sondern das höre ich am liebsten dann immer ganz. Aber es gibt auch noch tausend andere Alben, die ich sehr geil finde, die mir jetzt aber so spontan natürlich nicht einfallen, wie es immer so ist. Ich überlege nochmal, vielleicht fällt mir gleich noch eins ein.
Ja, vielleicht hast du so zwei oder so oder drei, wenn du sagst, es gibt so mehrere, weil es gibt einen Grund, warum ich das frage. Und das ist quasi gerade eine empirische Erhebung, die ich mache.
Ah, okay. Also ich hatte eine Zeit lang noch ganz was anderes, August and Everything After von den Counting Crows, aber das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt dazu zählen, das ist schon ein Weilchen her, aber so in meiner Jugend fand ich das auch ein spitzenmäßiges Album. Und Under the Table and Dreaming von der Dave Matthews Band würde ich noch nennen. Oh, mir fällt noch ein Album ein, sorry. Nämlich,
Album.
Nämlich das Tracy Chapman Album. Wie heißt es denn eigentlich überhaupt? Das eine, geile.
Das eine,
jetzt
geile.
Nachgucken, wo sie vorne drauf ist, einfach auf dem Cover. Heißt es Talking About a Revolution? Ich bin mir nicht sicher. Guck ich nochmal nach, aber das ist auch großartig.
Weißt du, wann du diese Alben das erste Mal gehört hast?
Also Blood Sugar Sex Magik, ziemlich kurz nachdem es rausgekommen ist damals, wann war es, 92 oder 94? 91. Ja, ich schätze mal, das war ziemlich, obwohl es war vielleicht ein, zwei Jahre später, 91 war ich 13, dann war das eher so mit 14, 15, würde ich sagen. Mhm. Und Counting Crows kam dann so ein Tickchen später, so zwei, drei Jahre später. Und Dave Matthews Band hatte ich eine ganz krasse Phase, so mit 17, 18. Ich weiß noch, da habe ich mir ein Album in London mal irgendwie auf dem Flohmarkt gekauft, weil das war gar nicht so einfach. Die gab es, glaube ich, damals noch gar nicht so richtig bei uns zu kaufen, weil die waren ja auch nicht so wirklich bekannt bei uns. Und da war es gar nicht so leicht ranzukommen. an die.
Und Tracy Platten. Chapman?
Tracy Chapman war auch, weiß ich ganz genau, weil ich damals das sehr verbinde mit einer Beziehung, die ich in der Zeit hatte. Das war auch so mit 17, 18.
Weil das ist nämlich total interessant. Es gibt eine Erhebung von, ich müsste jetzt nochmal gucken, von welchem Institut, in England war das irgendwie ein Institut, die gesagt haben, dass sich der Musikgeschmack irgendwie im Jugendalter herausbildet und sich dann auch kaum mehr verändert. Und das scheint auch wieder ein Hinweis dafür zu sein. Ich frage mich das für mich selber häufig, wie das so ist, und versuche mich da zu reflektieren, weil ich jetzt auch wieder merke, ne, dass, also es geht heute um die um das Album Ten Summoner's Tales von Sting aus dem Jahr 1993. Ist halt genau auch aus dieser Zeit, wo ich halt auch Jugendlicher war und so die Musikwelt für mich entdeckt habe und da sozusagen diese Perlen gehoben habe. Und viele von diesen Alben, also auch das Blood Sugar Sex Magik Album gehört dazu, von Queen Sachen, die ich aber auch dann in dem Alter Queen. Erst gehört habe, die mich dann so beeinflusst haben. Und dann kommt eigentlich lange Zeit, kam dann nichts mehr, dann geht's so weiter mit 18. Also beispielsweise von The Weather Report Sachen, die ich dann total gut fand, Tower of Power, so welche Sachen, dann ging's so in diese Richtung weiter. Aber wenn ich jetzt so überlege, welche Alben oder Sachen mich in letzter Zeit so wirklich beeindruckt haben, ist es schwieriger. Da fällt mir fast nur von Bilderbuch das Album Chic Shock ein, was ich damals unglaublich gut fand, als das rauskam. Das ist so ein bisschen neuer, aber ist auch schon wieder 10 Jahre her. Jetzt gerade von Lola Young finde ich halt Messi das Lied einfach unglaublich gut und stark gemacht auf so vielen Ebenen. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das noch in 2-3 Jahren hören werde.
Ja, ich habe, also finde ich auch total interessant. Ich habe auch mal gelesen, also das eine ist so diese Bildung des Geschmacks in einem gewissen Alter, aber dass man auch Musik einfach aus dieser Jugendzeit immer noch gerne hört, weil es einen einfach extrem an diese Zeit erinnert, ne? Und weil es einfach so eine gute Zeit war. Also, dass man viel einfach daran festmacht an Erinnerung und das deswegen dann auch gerne das alte Zeug
hört. Ja, aber dann, also ich meine, wie alt ist jetzt dein Sohn?
Der ist jetzt 10.
Guck mal, dann wäre ja auch möglich, dass du zu der Zeit irgendeine Musik gehört hast, wo du auch so Erinnerungen dran hast und die dann irgendwie damit verbindest und deswegen da was abfeierst.
Aber ich glaube, es ist eher dann so vielleicht die Teenager, junge Erwachsenenzeit, wo man dann auch so prägende Erlebnisse hat. Also mit 10 habe ich auf jeden Fall Modern Talking gehört, das weiß ich auch noch ganz genau. Aber da verbinde ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr groß mit.
Ja, also in dieser Studie stand, dass ein Grund dafür ist, dass das halt eine Zeit ist, in der man sich für Sachen stark anfängt zu interessieren, also auch so selber spezifisch dafür interessiert, also ohne dass man das Gefühl hat, dass das von außen wirklich angeleitet wird.
Ja.
Das war zum Beispiel bei Sting tatsächlich auf jeden Fall so, weil kann ich auch gleich nochmal erzählen, wie das zustande kam. Aber das habe ich so für mich gefühlt selber entdeckt. Und dann eben dieser Entdeckungsfaktor, dass man noch gar nicht so einen großen Horizont hat und das gar nicht mit so vielen anderen Sachen abgleichen kann und das deswegen für einen neu und so beeindruckend ist. Also weil wenn jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren ist von, wie heißt der, siehst du, da muss ich schon wieder überlegen, ist ein Song Gravitate, den machen wir vielleicht auch nochmal hier in der Songanalyse, weil ich den unfassbar gut getrommelt finde. Aber mir fallen natürlich gleich sofort andere Stücke auch ein, wo ich denke, ja, da wird auch super gut getrommelt. Und bei der Sting-Platte damals habe ich gedacht, da gibt es niemanden, der so spielen kann. Ist vielleicht auch so geblieben, aber
absolut.
Das ist ein anderes Thema. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich das total spannend. Und ich würde mich freuen, wenn die jetzt gerade zuhören, wenn ihr in den Kommentaren, wo auch immer ihr das hört, oder vielleicht auch bei Instagram mal schreibt, was eure Lieblingsplatten oder Aufnahmen sind und in welchem Alter ihr die entdeckt habt. Ich finde das wirklich eine total spannende Frage.
Ja, ist echt spannend. Also ich glaube, da kommen am Ende wahrscheinlich verschiedene Faktoren zusammen, weil mir spontan auch noch Dinge einfallen. Also AC/DC zum Beispiel habe ich mit 13 auch angefangen zu hören. Fand ich, hat mich total gekickt. Finde ich auch immer noch irgendwie geil, aber würde ich jetzt mir nicht zu Hause großartig anhören oder so. Ich glaube, es kommt dann einiges zusammen, was dazu führt, dass man das dann immer noch hört oder auch phasenweise hört. Ich habe auch so eine krasse Metal-Phase in dem Alter gehabt, spiele ja auch selber noch Metal, aber höre es jetzt auch nicht wirklich viel, muss ich sagen. Aber ich kann mich speziell, das wollte ich gerade noch kurz erzählen, weil du von Sting erzählt hast, ich kann mich speziell nämlich wirklich erinnern an den Moment, wo ich das erste Mal in meinem Leben Police gehört habe, sprich auch Sting singen gehört habe, nämlich das war im Kunstunterricht im Gymnasium, da haben wir immer Musik, durfte immer Musik hören, während wir gemalt haben, und das hat mich auch so vom Hocker gerissen, also dieses Outlands Damour Album zum Beispiel. Genau, also da kann ich mich wirklich auch noch an so Momente erinnern, obwohl das jetzt über 30 Jahre her ist, wie mich das in dem Moment gekickt hat und auch immer noch kickt teilweise.
Ja, ich habe Police tatsächlich erst nach Sting quasi entdeckt, weil ich Sting zuerst gehört hatte und dann geguckt habe, was hat dieser Mann eigentlich sonst noch gemacht, und die Begeisterung für The Police kam dann später, obwohl, wenn ich genau überlege, ich hatte in meiner ersten Schülerband, haben wir So Lonely gecovert, aber da war mir gar nicht bewusst, dass das The Police ist.
Ja, wir haben Message in a Bottle versucht zu covern. Das weiß ich noch, mit meiner Schwester am Bass. Ja, Grüße gehen raus.
Ja, bei uns waren das auch eher Versuche, das war lustig.
Das würde ich gerne noch mal hören, wie das geklungen hat. Da gibt es leider überhaupt keine Aufnahmen von, oder vielleicht auch zum Glück.
Ja, der arme Thomas. Thomas hieß der Lehrer, der war, glaube ich, externer, darum durften wir den auch duzen. Ja. Und der hat da echt mit einer Engelsgeduld diese Band angeleitet. Das war lustig. Das war,
ja, wir hatten auch, also bei uns hieß das die Rock AG, und wir haben dann, ich weiß noch, wir durften dann manchmal bestimmte Songs durften wir nicht spielen am Tag der offenen Tür, sowas wie Born Dead von Buddy Count oder so, das hat der Direktor dann verboten.
Ah, witzig, muss witzig. Man, ja, gut. Man,
ja.
Ja. Kommen wir mal so langsam zu der Aufnahme und Platte, die ich rausgesucht habe. Und zwar soll es heute jetzt nicht nur einfach um dieses Album von Sting gehen, Ten Sumner's Tales, sondern um einen bestimmten Aspekt, weil wir sind ja hier immer noch eine Songanalyse für Schlagzeug. Und ich habe mir gedacht, also die Genese für diesen Podcast war nämlich so, dass ich überlegt habe, was ist interessant und was ist vielleicht interessant auch für so einen Podcast, und da ist eine Sache vielleicht interessant, und zwar die Frage nach ungeraden Metren oder Odd Meters oder Ex Meters, wie auch immer man das nennen will. Ja. Und auf dem Album Ten Sumner's Tales gibt es drei Beispiele dafür. Es gibt nämlich drei Songs auf dem Album, die im ungeraden Metrum gespielt werden, und ich finde, dass die sich von der Herangehensweise ein bisschen unterscheiden. Und da würde ich so mein Augenmerk drauf lenken. Ich hoffe, dass das einigermaßen interessant ist und natürlich auch, ja, wie Nicola Jutta das dann spielt. Also der Schlagzeuger auf diesem Album ist, so viel sei schon mal gesagt, Nicola Jutta. Wem dieser Mann kein Begriff ist, sofort auch jetzt die Aufnahme stoppen. Und das mal eingeben bei Google oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine und sich Videos angucken von Nicola Jutta.
Unbedingt, absolut. Ich glaube, das ist mega interessant, Felix. Bin ich mir sicher.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich würde mal so standardmäßig anfangen, wie wir das immer machen. Ich würde einen kurzen Abriss mal, also wirklich einen ganz kurzen Abriss geben über die Platte selber. Mhm. Die ist von Sting. Der heißt mit bürgerlichem Namen Gordon Matthew Thomas. Das wusste ich gar nicht, dass der Thomas auch heißt. Sumner. Und da kommt schon die erste Sache, die ich immer falsch irgendwie in Erinnerung hatte. Ich habe immer gedacht, der hieß Summer. Mit S-U-M-M-E-R.
Das war, hieß nicht der Gitarrist von Police Andy Summers auch? Oder Andy Summer?
Ja, genau. Und ich habe gedacht, der hieß auch irgendwie Gordon Summer, aber ist falsch. Und das ist gar nicht so unwichtig für die Platte. Die Platte ist nämlich 1993 erschienen, am 1. März, wurde von Sting und Hugh Padgham produziert, was ich auch nicht ganz unwichtig finde, dazu aber vielleicht auch später mehr. Und der Titel des Albums ist Ten Sumner's Tales, und das ist zum einen ein Verweis auf eine alte Geschichte von Geoffrey Chaucer, heißt der, glaube ich, ist ein Mittelalter Schriftsteller, 14. Jahrhundert, der in Großbritannien ziemlich bedeutend ist, und der hat die Canterbury Tales geschrieben, und da gibt es eine Figur, einen Boten, der ein Sumner, ein Bote ist, und daran lehnt das sich einmal an, aber es ist auch ein kleiner Augenzwinkerverweis auf den Nachnamen von Sting, nämlich Sumner. Ne, weil Sumner's Tales wird anders geschrieben, aber klingt von der Aussprache genau wie der Nachname.
Ja.
Das ist schon so Sting-Niveau und Sting-Humor. Den fand ich damals auch unfassbar gut. Ich weiß doch, ich war so ein schlimmer Junge, glaube ich. Also, wenn ich mich heute, glaube ich, als Klassenkollegen hätte in der Schule, ich glaube, ich würde nur über mich lästern. Ich war wirklich so jemand, ich habe mir diese Platten von Sting genommen, die Texte durchgelesen, die übersetzt und angefangen zu interpretieren. Nachher echt? Dann mit Dream Theater und so, ja, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich dachte, ah, da steckt so viel drin, es ist der Wahnsinn. Naja, heute sehe ich das alles, das war wirklich peinlich. Heute sehe ich das alles ein bisschen anders. Ja, genau. Ja, schön.
Nee, also ich versuche immer mich dann so für so, also so Texte, das ist echt immer sowas, was mich am wenigsten dann interessiert, wo ich dann manchmal denke, man müsste mir eigentlich mal angucken, also wenn man es nicht sowieso mitkriegt, wenn man es hört, was da eigentlich so Inhalt ist, aber das ist immer so das Letzte, was ich mir dann irgendwie reinziehe.
Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir ist, wir sind da sehr ähnlich, glaube ich. Bei mir ist es sogar so, dass wenn ich einen Song höre, kann ich mich immer entweder nur auf den Text oder auf die Musik konzentrieren. Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Ich muss den lesen. Es gibt ganz viele Songs, die ich von der Melodie her total gut kenne und kann, aber nicht weiß, was die da singen.
Ja,
also
ja,
wirklich, das auch auf aus. Deutsch nicht. Also weiß es dann einfach nicht.
Ja, das ist halt dann immer so ein bisschen die Frage, was einen mehr interessiert. Also mich interessiert ehrlich gesagt oft mehr dann das Musikalische als jetzt der textliche Inhalt, wobei es natürlich manchmal auch sehr interessant ist und auch sehr wichtig ist dann für das Gesamtbild. Das stimmt.
Genau, gerade auch bei so einer Analyse kann das durchaus auch wichtig sein. Jetzt beim Trommeln dann vielleicht nicht ganz so, aber bei einer Songanalyse als solche ist der Text schon ziemlich wichtig.
Absolut.
Ob die Musik auch den Inhalt des Textes oder auch andersrum trifft.
Ja, und wenn man selber Musik macht, kann es auch wieder einfach deswegen wichtig sein, weil natürlich auch eine bestimmte Stimmung entsteht oder entstehen sollte, dann je nachdem, was der Inhalt ist. Ne? Das macht ja schon Sinn.
Absolut, absolut. Gebe ich dir recht. Was ich noch gefunden habe zu dem Album, was ich interessant fand, einmal, also es ist ein legendäres Album der Musikgeschichte, vor allem so in der Retrospektive, vor allem auch wegen der Einbindung von ungeraden Metren in Popmusik, die Sting auf diesem Album versucht hat umzusetzen, und ihm ist das auch gelungen, würde ich sagen. Mhm. In den Charts waren die Lieder, die herausgebracht wurden, nicht so hoch. Also ich glaube, der höchste Einstieg in den UK-Charts war auf Platz 25. Gewonnen hat das Album auch gar nicht so viel. Ich hatte gedacht, das hätte damals auch einen Grammy gewonnen, war aber nur nominiert als bestes Album des Jahres. Genau. Und jetzt kannst du mal raten, wer in dem Jahr bestes Album des Jahres gewonnen hat.
Wann war das? 91? Nee, was hast du gesagt? 93?
Also 93 ist das rausgekommen und 94 war dann, hätte das gewinnen können.
Nevermind.
Nee. Whitney Houston,
ach so, okay.
The Bodyguard.
Scheiße. Ja, ich habe auch vorhin nur noch kurz gelesen, dass es nominiert war, und habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann das nicht gewonnen haben, wenn es nominiert war? Das
ist, ja, genau, weil Bodyguard kam halt auch raus.
Aha, dann verstehe ich es umso weniger. Na gut.
Gewonnen hat es aber bei der besten Abmischung und für die beste Gesangsperformance.
Ah ja.
Zu dem Album gab es da auch noch relativ legendär, und diese VHS-Kassette habe ich auch irgendwo noch zu Hause, aber also zu Hause bei meinen Eltern, nicht hier in Köln, gab es nämlich eine Aufnahme, die so aussah, als wäre sie direkt bei den Aufnahmen entstanden, nämlich da im Lake House Studio von Sting. Ja, ich habe jetzt aber bei der Recherche herausgefunden, dass die nachträglich gemacht wurde. Also die haben die Aufnahmen gemacht, die zog sich auch über mehrere Monate, und haben dann, als das Album fertig produziert war, noch diese Filmaufnahmen gemacht. Und was aber interessant ist, auf den Filmaufnahmen sind teilweise Takes genommen worden, die anders sind als auf der Studioaufnahme oder auf dem Studioalbum selber, also wo kleine Unterschiede sind. Was auch wieder wichtig ist, glaube ich, nachher für die Analyse, nämlich für die Herangehensweise von Sting an so eine Aufnahme.
Hm. Ja, vielleicht haben sie das einfach im Nachhinein dann halt so nachgestellt und dann andere Takes, also einfach neu gespielt und neu, ja, macht auch keinen Sinn,
genau,
keine Ahnung.
Ja doch, die haben das, glaube ich, einfach diese Arrangements gespielt wie so ein kleines Live-Konzert wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Hm.
Und was ich interessant fand, in einem Interview hat Sting gesagt, dass er das Ziel für das Album war, also to amuse my band and my family. Also irgendwie, dass das Album meiner Band und meiner Familie gefällt. Und auch das, finde ich, trifft das eigentlich ziemlich gut, weil man müsste jetzt mal gucken, wenn jemand einfach nur so nebenbei Musik hört, ob das diese Songs, ob die den genauso packen wie jetzt zum Beispiel ein Schlagzeuger oder ein Musiker. Mhm. Ich bin mir da gar nicht so sicher.
Also ich weiß gar nicht, also gerade bei dem Album und den Songs geht es mir eher so im Vergleich zu anderen jetzt so Odd-Meter-Geschichten oder so, dass ich eher denke, geiler Song, geile Hookline, geile Stimme und gar nicht so finde, dass das so plakativ ist mit diesen Odd-Meter-Geschichten, weil das so geil musikalisch eingesetzt ist. Aber
absolut, aber ist das trotzdem so, dass es ist wie Smells Like Teen Spirit, wo ich sagen würde, wenn das jemand hört, hat der sofort irgendeine Verbindung zu?
Ja, also nicht so wie bei Smells Like Teen Spirit, weil es von der Art her anders ist, glaube ich. Also weniger straight und weniger rau und so, aber es ist ja, also ich finde, es ist wunderschöne Popmusik einfach. Aber ja, schwer zu sagen. Müsste man mal Nicht-SchlagzeugerInnen fragen.
Genau, wenn ich mit Leuten über Sting spreche, kriege ich halt oft die Antwort, dass Leute seine Stimme nicht mögen, so, ne?
Was?
Weil sie ja auch sehr speziell ist.
Wie geht denn das?
Ja.
Verstehe ich nicht.
Andere lieben sie. Ja, das ist auf jeden Fall so das, was ich zu dem Album irgendwie erwähnenswert finde. Vielleicht noch ganz kurz was zu Vinnie Colaiuta. Wie gesagt, wenn man den nicht kennt, sollte man den vielleicht mal googeln. Der ist geboren am 5.2.1956, ist also mittlerweile 69 Jahre alt, kommt aus Brownsville, Pennsylvania in den USA. Und ist natürlich einer der ja meist geschätzten und gelobten Schlagzeuger, die es so gibt, hat immerhin 15 Mal den Modern Drummer Preis gewonnen, den gab es früher noch, und 10 Mal davon sogar auch den Overall Winner of the Year, also war 10 Mal als bester Schlagzeuger des Jahres gewählt worden von dem Modern Drummer Publikum, was schon eine Auszeichnung ist, was sonst auch kein anderer geschafft hat. Muss so, natürlich auch sagen, hängt auch damit zusammen, wann diese Zeitschrift erschienen ist. Aber also es zeigt schon, wie renommiert der ist.
Absolut.
Jetzt würde ich dich fragen, wieder eine so eine typische Frage hier im Podcast ist, was würdest du denn denken, welchen Platz belegt er bei dieser Rolling Stones Liste, also von dem Magazin Rolling Stones, der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten?
Also, ich glaube, er belegt da unverdient den Platz 36.
Das wäre echt
also
heftig, ey.
Also, ungerechterweise.
Und warum ungerechterweise? Weil man müsste eigentlich viel weiter unten stehen.
Also, meiner Meinung nach könnte er locker auf Platz 1 stehen oder zumindest unter den ersten dreien. Aber ich glaube, ich weiß auch, dass da einfach auch Leute auf hohen Positionen stehen, die vielleicht aus anderen Gründen da einfach stehen, so nicht unbedingt wegen ihres Könnens nur, hat man das Gefühl manchmal. Oder
Ich würde auch sagen, Platz 36 wäre absolut unverdient. Also, weil ich würde auch sagen, ist einer der Top 5 Schlagzeuger so in der Schlagzeuggeschichte.
Aber ich dachte, deine Frage zielt darauf ab, dass er jetzt erstaunlicherweise ziemlich weit hinten irgendwo steht.
Ja, ist er auch. Platz 49.
Also sogar noch weiter unten. Krass.
Es ist unfassbar.
Was ist das?
Da stehen so irgendwie teilweise Schlagzeuge davor, von denen ich noch nie gehört habe.
Ja,
die
vergiss es.
Halt dann in irgendwelchen Bands gespielt haben, die bekannt sind. Aber wo man so denkt, also schlagzeugerisch,
Das ist eine reine LeserInnen-Umfrage oder was?
Ich muss das nochmal recherchieren. Ich meine, das wäre damals auch von der Redaktion vom Rolling Stones erstellt worden. Wird ja auch immer wieder aktualisiert von Zeit zu Zeit. Ist dann mittlerweile nur noch auf Platz 49.
Also für mich persönlich ist es wirklich so eine Nummer 1 irgendwie, was diese Vielfalt auch angeht, ne, weil er ja wirklich auch von Jazz und Big Band Zeug, was er unfassbar geil spielt, bis hin zu auch mal bei Megadeth gespielt hat und Sting und einfach, also nicht nur extrem virtuos, sondern eben auch trotzdem so geschmackvoll dabei spielt, finde ich.
Ja, absolut. Und man vergisst vieles. Also wie zum Beispiel diese Megadeth-Geschichte, dass er da auch getrommelt hat. Mhm. Dass er 1978 bereits bei Frank Zappa gespielt hat.
Ja, genau. Zappa natürlich, klar.
Legendäre ja. Album Joe's Garage gespielt hat. Ja. Auch da wäre eine Songanalyse absolut.
Oh ja, das müssen wir unbedingt
mega
machen.
Geil über Keep It Greasy. Ja, diesen gerne. Verrückten 1916-Rhythmus. Also das ist schon der absolute Wahnsinn und da ist ja schon stilprägend. Hat dann mit allen Größen eigentlich der Pop- und Jazz-Geschichte zusammengespielt, mit Herbie Hancock, Jeff Beck, mit Johnny Mitchell war er lange auf Tour, Robin Ford, Toto, also you name it, da sind alle möglichen Leute dabei, vor allem, weil er auch dann Klinik-Drummer wurde oder also Studio-Drummer wurde, nicht Schlagzeug-Kliniks gemacht hat, sondern Studio. Mein Gott, Felix, nicht Klinik-Drummer, Session-Drummer wolltest du sagen. Session-Drummer ist das Wort für die Leute, die im Studio viel machen. Mann. Arbeit gemacht hat und da auch wie ein Tier gearbeitet hat und für alle möglichen Leute auch in Europa Sachen eingetrommelt hat. Ich habe zu dieser Zeit in den 90ern auch immer mal wieder Platten dann gekauft, wo ich wusste, da spielt Vinnie Colaiuta. Ich muss die haben, nur weil da Vinnie Colaiuta spielt.
Ja, geil.
Genau. Und sein erstes Studioalbum, das würde ich auch noch gerne erwähnen, das habe ich mir damals auch natürlich gekauft, 1994 erschienen, ist von ihm. Ich weiß nicht, hast du das?
Nee, ich habe das nicht als Platte. Ich hab mir das später dann alles so erst so zu Spotify-Zeiten reingezogen. Ich habe das damals auch gekauft, sofort.
Ich musste das haben und das war so diese lustige Zeit, wo man bei uns in den, der hieß Musik Bohlen, der Laden, das war noch ein Plattenladen, da konnte man hingehen und dann hatten die einen großen Katalog und dann haben die verzweifelt darin gesucht nach diesen sehr extravaganten Wünschen an Platten. Aber die konnten es bestellen und dann hatte ich, ein paar Wochen später hatte ich dann dieses Album.
Ja, so war das.
Und das damals. Weiß ich auch noch. Dieser erste Track, ich glaube 20-Inch Pizza, irgendwas heißt das, wo immer um ein Sechzehntel der Beat verschoben wird. Das waren so Sachen, die für mich damals absolut mindblowing waren. Das hatte ich noch nicht gehört, kannte ich nicht, weiß auch nicht, ob sowas nachher nochmal irgendjemand auf diese Art und Weise gemacht hat. Völlig crazy.
Wann ist das rausgekommen?
Dieses 1994.
Ach, auch schon so früh, okay.
Genau, ein Jahr nach dem Sting-Album.
Ja, geil.
Ja, und um das vielleicht noch aufzuklären, ich bin damals immer zum Schlagzeugunterricht nach Düsseldorf gefahren, ins Drummers Institute und mich hat ein Kollege mitgenommen, der Igor Hakenbeck, der war Arzt, hatte schon Auto damals, ich hatte natürlich kein Auto und hätte sonst mit der Bahn fahren müssen, was von Dienstlaken ziemlich weit und lang gewesen wäre und der hatte immer irgendwelche Platten im Auto. Und da war halt auch die Ten Sumner's Tales dabei. Und wir haben die zusammen gehört und ich dachte, was? Ey, was zur Hölle ist das bitte? Und dann bin ich halt auch sofort bei uns zu Musik Bohlen gegangen und habe die bestellt und wirklich durchgehört bis zum geht nicht mehr. Und da kam das. Da kam das dann auf.
Wahnsinnsplatte.
Das ist sowieso, wenn man da so, jetzt reden wir auch so ein bisschen, aber vielleicht noch kurz, wenn man da so zurückdenkt, das war schon auch echt eine verrückte Zeit. Ich kann mich da auch zu dieser Zeit erinnern an das Drummers Meeting in Koblenz, wo ich dann auch war, wo dann auch diese Platte besprochen wurde, weil die kurz vorher rausgekommen ist. Alle so, hast du das schon gehört? Das musst du dir anhören. Wahnsinn. Und das war aber noch die Zeit, wo die Leute mit diesem Haarfrisur-Style von Terry Bozzio rumgelaufen sind, weil Terry Bozzio zu der Zeit auch eine Riesennummer war. Da hatten die alle so die Haare blondiert, lang und einen Zopf in der Mitte geflochten. So wie Terry Bozzio.
Ja, also lange Haare und Zopf hatte ich auch in den 90ern.
Echt? Auch wegen Terry Bozzio?
Nö. Einfach so, bei uns war das eher so die Hippie-Zeit so ein bisschen mit Kortschlaghose und Janis Joplin, Jimi Hendrix, Santana und so.
Okay. Ja, da war das wirklich lustig, weil dann ist auch Terry Bozzio draußen, der hat da gespielt, ist dann draußen rumgelaufen durch Lahnstein war das, glaube ich, da Koblenz Lahnstein und das ist so ein kleiner Ort und da waren dann so eine Menschentraube von 10 Leuten, die auch alle aussahen wie Terry Bozzio.
Das ist ja geil. Also ich habe ihn
auch
sich
heute nicht mehr vorstellen, dass das mal so war.
Wie geil. Also ich habe ihn auch mal live gesehen, das muss wahrscheinlich auch Ende der 90er gewesen sein, als bei PPC in Hannover immer noch diese Schlagzeugfestivals gab, einmal im Jahr in so einem riesen Zelt, wo bestimmt 1000 Leute drin waren oder so. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, die dann da hingekommen sind,
ja,
um sich halt irgendwie 5 oder 6 Schlagzeuger nacheinander anzugucken. Und da hat er halt auch Black Page gespielt. Und ich weiß noch, da hat er sich irgendwie an einer Stelle so kurz verhaspelt und hat dann noch so Sorry Frank ins Mikro gesagt. Aber da habe ich keine Terry Bozzio Doubles im Publikum entdeckt oder ich habe vielleicht nicht drauf geachtet.
Und genau, die Terry Bozzio Sachen habe ich damals dann auch, diese Stevie Vai Platte habe ich mir geholt, Sex and Religion, wo Terry Bozzio dann trommelt. Das war so die Zeit, wo ich da total nerdig war und das alles irgendwie aufsaugen musste. Was ich noch über Vinnie Colaiuta gefunden habe, ein Zitat von einem Produzent, ist nicht bestätigt, aber das trifft das ganz gut. Der hat wohl gesagt, wenn man Tony Williams und Steve Gadd in eine Mischmaschine zusammenwerfen würde, dann käme da wohl Vinnie Colaiuta raus. Das fand ich nicht ganz gut.
Ja, könnte sein.
Dann haben wir vorhin noch kurz gesprochen über Vinnie. Was macht er heute? Ist auch ein Kollege von uns, macht auch einen Podcast, Breakfast with Vinnie. Kommen auch in loser Folge immer wieder Folgen raus. Und du meintest, aus gesundheitlichen Gründen spielt er nicht mehr so viel, ne?
Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit was anderem, aber ich meine, dass ich das letztens gehört hätte in auch einem anderen Podcast, wo er zu Gast war und wo er das gesagt hat, dass er noch Studioarbeit machen kann, aber im Moment nicht in der Lage ist, so eine Live-Belastung, Touring-Belastung irgendwie. Aber ich hoffe, ich setze jetzt hier kein Gerücht in die Welt. Ich kann das auch noch mal versuchen nachzurecherchieren.
Gerüchte finde ich immer super.
Genau, so sieht's aus.
Ja, so, dann würde ich, wir haben jetzt eine halbe Stunde schon rum, das ist gar nicht schlecht.
Ich muss jetzt los.
Wir fangen jetzt mal an mit der Analyse der Songs und der Sachen, die ich machen wollte. Ich habe im Übrigen den Rani Krija gefragt, oder Rani Krija, so wird er richtig ausgesprochen, angefragt. Nur nochmal gefragt, weil der ja lange Zeit Percussionist bei Sting war und auch immer noch ist, wie so dieses Arbeiten mit Sting ist und auch die Auffassung von Sting zu ungeraden Metren ist. Ich habe gerade gesehen, dass die Antwort von ihm kam. Ich würde jetzt aber Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt unsere Analyse und reden uns um Kopf und Kragen und dann höre ich mal die Nachricht vom Rani ab und gucken mal, ob das so ein bisschen stimmt, was wir gesagt haben, oder ob das in eine ganz andere Richtung geht.
Das finde ich gut. Das müssen wir auf jeden Fall erst hinterher hören. Das ist richtig.
Genau. Also, ja, ich habe die 3 Songs, einmal St. Augustine in Hell, 7 Days und Love is Stronger Than Justice rausgesucht. Und ich würde die in der Reihenfolge Love is Stronger Than Justice, St. Augustine in Hell und dann 7 Days machen. Auch aus einem bestimmten Grund. Und mal schauen, ich werde hier so ein paar Einspielungen machen. Mal gucken, ob die drin bleiben oder ob die weggeblockt werden. Ich versuche, die drin zu lassen, weil ich glaube, die eigentlich durch das Zitatrecht geschützt sein müssten, weil wir ja wirklich auch über diese Stellen sprechen. Und das werden auch immer nur ganz kurze Einspieler sein von ein paar Sekunden, wo man dann hört, worum es geht. Mhm. Ja, wie würdest du vielleicht bei Love is Stronger Than Justice, wie würdest du da den Groove oder den Umgang mit Odd Meters beschreiben oder vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt ungerade Metren sind?
Ja, also ungerade Metren würde ich verstehen, alles, was ungerade Zahlen im Zähler der Taktart beinhaltet, also zum Beispiel 5/4, 5/8, 7/8, 9/8 und so weiter. Ne, also solche, alles, was abseits des normalen 4/4 oder 6/8 sich bewegt, würde ich jetzt mal behaupten, kann man darunter zählen.
Und es zeichnet sich halt vor allem dadurch aus, dass es halt eine ungerade Anzahl an Schlägen ist, ne? Da kann man vielleicht auch nochmal unseren Podcast hören zum Thema, was ist eigentlich Groove und Time und so. Da haben wir uns ziemlich lang damit befasst, was die unterschiedlichen Begriffe sozusagen sind. Und hier wird man wahrscheinlich sagen, dass der Puls ein ungerader Puls ist.
Genau, genau.
Also die Anzahl der Pulsschläge ungerade ist. So,
ne? Genau.
Nicht,
das,
nicht synkopiert, sondern...
Das meinte ich mit dem Zähler, ne? Also nicht vier Viertel, sondern fünf Viertel, sieben Viertel. Ungerade Anzahl von Schlägen beschreibt es noch schöner. Genau, also das, was sich auf jeden Fall meistens erstmal ein bisschen ungewohnt anfühlt, weil man zu Beginn, wenn man anfängt Schlagzeug zu spielen, sinnvollerweise sich erstmal oft im Viervierteltakt befindet und das dann doch schon ein ganz anderes Gefühl ist, weil dann geht es ja schon damit los, wo setze ich denn dann den Backbeat hin, den ich sonst auf 2 und 4 habe, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel 7 Schläge habe oder 5, dann dreht sich das vom Gefühl immer so ein bisschen um, weil das halt von den Achteln dann nicht durch 2 teilbar ist. Ne?
Genau, und das ist schon total interessant, was du sagst. Und das wird vielleicht auch noch so eine Sache sein, worauf das hier so ein bisschen hinausläuft, ist die Frage, wieso das ungewohnt ist. Das war nämlich auch sehr interessant mit Marani, das Gespräch. Da gibt es ein Interview, was ich schon geführt habe mit ihm, wo wir auch über... ja, Puls und Metrum und so gesprochen haben und er sagte irgendwann, ja, ihr Westeuropäer,
ja, genau,
Mitteleuropäer, ihr braucht immer den Backbeat. Das ist mir irgendwann klar geworden. Das ist für euch total wichtig.
Ja, und es liegt natürlich auch daran, also all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, liegt natürlich daran, dass wir hier in Westeuropa sozialisiert sind und dass wir natürlich auch deswegen mit einem Viervierteltakt am Schlagzeug anfangen, weil das unsere... Also weil das unser musikalischer Background ist und wir das verstehen. Ne? Wenn du jetzt in Indien anfängst zu trommeln, dann wirst du wahrscheinlich auch direkt mit ungeraden Metren beginnen, weil das einfach völlig natürlich sich anfühlt. Und da ist es vielleicht sogar andersrum, dass die dann bei so einem Viervierteltakt denken, was ist das denn?
Genau, ich wenn nicht. Ich den Rani richtig verstanden habe, ist es auch so, dass es gar nicht unbedingt um das Metrum geht als irgendwie... gerade oder ungerade, sondern das ist halt einfach eine Rhythmik, die man hört. Und die Rhythmik ist so, wie sie ist. Und das kann halt gerade sein, es kann aber auch ungerade sein.
Ja, es wird bestimmt dann, also wahrscheinlich anscheinend weniger analysiert als hier und vielleicht auch, also ich glaube, dass es auch mehr melodiebezogen ist, ne? Auch was die Rhythmik angeht. Also es ist eher
genau,
so.
Genau, und also man kann das vielleicht ganz gut begreiflich machen, wenn man sich Take 5 vorstellt. Und das jetzt gar nicht als Melodie, sondern als Rhythmus. Dann müsste man jetzt ja auch überlegen, ich muss dann auch immer überlegen, was ist das denn jetzt für eine Taktart? Und dann zählt man das durch und merkt, ah, es ist 5/4. Aber eigentlich ist es diese Rhythmik, ne? Und die macht das aus. Und da geht es dann eher um diese rhythmische Struktur, als wirklich die Taktzahl und die Anzahl der Pulsschläge.
Ja, ja. Ich habe gerade gedacht, sollen wir da jetzt erstmal einmal reinhören oder ist das schon passiert?
Genau.
Müsst du den
vielleicht hören wir, hören wir da einmal kurz rein, weil auch dieser Anfang der Gitarre, da hört man, finde ich, sofort, dass der Puls bei den Achteln liegt.
Ja.
Ich mach das mal an. Ja, willst du was dazu sagen, damit ich nicht die ganze Zeit rede?
Ja, kann ich machen. Also, du hast ja vorhin gefragt, wie man da die Taktart bezeichnen kann. Also ich würde jetzt sagen bei dem Song, dass es 7/4 sind. Man kann wahrscheinlich auch 7/8 sagen. Da sind
das ist interessant schon, finde ich.
Ja, also du würdest 7/8 sagen oder wie?
Ich würde bei dem Song definitiv 7/8 sagen.
Obwohl, du hast recht, ja, das ist ja der... Doch, du hast recht, das nehme ich zurück. Das nehme ich zurück. Das sind 7/8, eindeutig. Weil ich habe gerade überlegt, ich würde auch dann diese Zwischenschläge von der Bassdrum würde ich auf jeden Fall auch als 16. bezeichnen. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Habe ich gerade verquer im Kopf gehabt. Genau, und was da eben schön passiert ist, genau das, was ich vorhin schon meinte, dass sich eben, ja, dass dieser Backbeat dann immer anders platziert wird durch den 7/8-Takt. Ne? Und das wird ja dann später noch extremer durch diese Double Time, die dann da noch ab und zu zwischen gespielt wird, wo dann das sind dann die Achtel, ne, immer auf den Achtel Offbeats, die Snare sogar noch gesetzt wird. dadurch entsteht ja nochmal ein ganz anderer Groove-Eindruck. Also das verändert sich quasi die ganze Zeit.
Genau. Also ich würde halt auch sagen, dass das ein 7/8 ist. Deswegen, weil man hat einmal durch diesen Anfang von der Gitarre, das geht halt in Achteln, also ne, wäre dann 4, 5, 6, 7, 1, wäre
ja, genau.
Das Zählen sozusagen, ne? Das hat schon so diesen Charakter von dem, dass das der Puls ist, dieses Dum, Dum, Dim. Da geht irgendwie so der Puls weiter. Und wenn man dann das Schlagzeug dazu hat, das geht dann halt weiter mit, eigentlich mit einem ganz normalen Pop-Groove. Boom, zbukak, boom, zbukak. Ne? Gerade am Anfang spielt er auch die Bassdrum auf die 1 und auf die 3 mit dem Vorschlag vor der 2 und der 4. Dann so gesehen aus Pop-Rhythmus, Vierviertel-Sicht. Und dann wird einfach das letzte Achtel immer weggenommen. Boom, zbukak, boom, zbukak, boom, zbukak, boom, zbukak, boom, zbukak, boom, zbukak, boom, pak, boom, pak, boom, bukak, boom. Und dann kommt dieser Double Time, den du auch meintest, ne, wo dann auf einmal die Snare auf die uns gesetzt wird. Und da ist dann am Schluss, ist dann ein Schlag in der Luft, weil sonst geht das mit dem Siebener nicht aus und dann geht das wieder zurück in diesen Viertelpuls. Und auch dabei ist total interessant, an dem Anfang, auf dem Ride-Becken, spielt Vinny die Viertel auf der Kucke, ja, genau, betont. Bing, di-di-ding, di-di-ding. Und betont die auch mit. Und das ist, finde ich, total wichtig. Das sollte man sich im Hinterkopf behalten, weil das ist bei St. Augustine in Hell gleich auch, aber ja, ein bisschen anders. Weil hier ist es jetzt so, dass immer wieder die Eins auch mit der Kuppe wieder mitgenommen wird. Das heißt, wenn der Groove zu Ende ist, also die letzte Snare gespielt ist und das wieder sozusagen versetzt auf der Eins anfängt, nach den 7 Schlägen, ist auch auf die erste Bassdrum wieder die Kuppe gespielt.
Ja, genau. Und ist es nicht auch bei Love is Stronger Than Justice, also da ist es auch so mit den Vierteln, aber eben, dass sie dann durchgezogen werden, ne?
Bei St. Augustine.
Entschuldigung. Nee, ich meine den dritten Song.
Seven Days
meine ich. Da ist doch auch so, dass die Viertel durchgehen und der Fünfer geht dagegen, ne?
Genau, also da gibt's zwei Sachen auch. Darum habe ich den ganz am Schluss genommen. Nochmal aus anderen Gründen, weil da finde ich, ist das nochmal ein bisschen anders. Aber also hier finde ich, ist irgendwie ziemlich klar, dass irgendwie dieser 7/8 als eintaktiger 7/8-Groove gedacht wird.
Ja, genau.
Das ist so eine Phrase von einem Takt und das ist halt 7/8. Und Vinny variiert dann darüber mit der Bassdrum, also irgendwie in der zweiten Strophe spielt er nicht mehr die Bassdrum auf die 3, sondern zieht die vor und dann hat man halt dum, zbuka, zbum, bum, ga, bum, zbuka, zbum, bum, ga, bum, so, ne? Aber es bleibt trotzdem irgendwie noch dieser Groove, der auch immer so eintaktig ist und dann wieder so, als wäre da so ein kurzer Haker in der Kassettenaufnahme, fängt er früher wieder an, als würde die Platte mal kurz springen.
Ja, genau.
Und auch die ganze Instrumentierung von der Band nimmt das auch mit. Und der Gesang ist da so ein bisschen drüber. Das finde ich auch super interessant. Also der geht auch aus diesem Schema so ein bisschen scheinbar raus. Nimmt man eine Phrase, die ein bisschen länger ist oder ein bisschen kürzer ist, halt wie so ein Gesang über auch einen ganz normalen Vierviertel-Track, wo das ja auch nicht immer auf der Eins anfängt.
Genau, aber dadurch, dass es eben kein Vierviertel ist, fällt das dann umso mehr auf, ne? Dass, wie du schon sagst, die Band quasi im Loop diesen 7/8 spielt und der Gesang aber weitergeht über die Taktgrenze hinaus von der Phrasierung, ne?
Genau, und der Refrain, auch ganz interessant, der ist ganz normal, Vierviertel, Double Time, einfach durchgedonnert.
Mhm.
Auch das Ende wieder. Ja, ja,
vielleicht habe ich auch deswegen an Viertel gedacht, ne? Weil man dann das vielleicht, wenn man nur den Refrain jetzt hat,
genau,
würde man die vielleicht als 1, 2, 3, 4 zählen. Ja, aber genau, das ist ja dann Double Time, ja.
Genau, und man würde den Song auch wahrscheinlich anzählen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bam, ne, wird das anfangen. Mhm, anstatt 1, 2, 3, 4, das wird man wahrscheinlich nicht machen. Ist sowieso, ich weiß nicht, wenn du ungerade Metren spielst mit einer Band, man zählt meistens nicht die Viertel an, ne, auch wenn man jetzt ein
Achtel
hat, sondern also zählt dann einfach 5.
Ja, genau, also, aber bei einem 6/8 würde ich ja auch die Achtel anzählen. Genau. Also wenn immer das, was also die Einheit sozusagen im Nenner, die Achtel oder die Viertel würde ich auch anzählen, dass man den Grundpuls schon mal hört.
Wie ist das bei, wie heißt das, Money von, ist das von Pink Floyd?
Ja, das ist fünf Viertel oder was? Ne, warte mal.
Nee, ist ja, glaube ich, sieben Viertel, ne?
Ich glaube, das ist beides gemischt sogar noch. Ja.
Wie, da zählt man die Viertel tatsächlich auch an, ne? Aber da ist auch lustig, ja. Da zählt man meistens vier Viertel an, ne? Meistens one, two, three, four, und dann fängt man an. Ist auch witzig.
Ja, manchmal ist es ja dann sogar leichter, ne? Also ich kenne das auch manchmal von Sechs-Achtel-Stücken, dass man dann am Ende doch sich einigt, man zählt quasi doch wie Viertel, also wie was eigentlich die punktierten Viertel wären, als Puls vorweg, weil man dann auch ein bisschen mehr Vorlauf hat, je nach Tempo. Ja. Ist so ein bisschen Geschmackssache. Aber man, wie du schon sagst, man ist es halt nicht so gewohnt. Und ich musste gerade auch überlegen, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren einen Fünf-Achtel-Song mal bei einer Produktion gehabt. Aber, und ich habe das, also so meine Fusion-Trio-Zeit, wo ich da sowas ganz viel gemacht habe aus Spaß, ist gerade so ein bisschen vorbei in den letzten 10 Jahren. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel Ungerades dabei gehabt in der letzten Zeit.
Ich auch nicht, aber ich überlege gerade so, es kommt ja immer mal wieder vor, dass man irgendwas hat. So, ne? Genau, also das ist eigentlich grundsätzlich erstmal das Prinzip von dem Song. Ich würde auch direkt zum nächsten Song weitergehen. Es gibt noch ein paar Sachen, die dazu zu sagen wären, die wir vielleicht auch am Schluss noch kurz ansprechen, aber die würde ich noch mal zu so einem anderen Teil machen, weil ich jetzt erstmal diese drei quasi Prinzipien noch mal versuchen will darzustellen. Ich hoffe, ich rede mich hier nicht um Kopf und Kragen, aber ich gebe mein Bestes.
Überhaupt nicht.
Zweiter Song wäre St. Augustine in Hell. Auch ein cooler Song mit einer fetten Hammond-Orgel, die ganze Zeit durchdröhnt. Klingt auch so richtig nach Hölle. Ist vielleicht auch ganz interessant, nochmal zu hören bei Sting oder zu wissen, worum diese Songs sich drehen. Bei Love is Stronger Than Justice ist das eine Abwandlung der Geschichte der glorreichen Sieben. Kennt man vielleicht als Spaghetti-Western. Und in diesem Film sind die glorreichen Sieben zwar Schurken, aber wenn sie quasi alles überstehen, dann wird jeden von dem eine Frau versprochen. Und bei dem Song ist der Twist, dass diese eine Frau, die denen versprochen wird, nicht eine Frau für jeden ist, sondern wirklich nur eine Frau ist und die dann im Endeffekt noch um diese Frau kämpfen müssen.
Ah, okay.
Und das ist schon eine ganz nette Idee. Lustig, total.
Ja, das ist der Song, den ich tatsächlich fast am wenigsten so im Kopf habe und am wenigsten auch gehört habe. Also die anderen
beiden. Ich spiele den total oft tatsächlich im Unterricht, witzigerweise, weil ja ich finde, der ist so gut zu begreifen als ungerades Metrum. Das kann man sehr früh sehr gut schon machen. Und bei St. Augustine in Hell ist es so. Beide übrigens, alle drei Songs fast in derselben Geschwindigkeit. Seven Days ist ein bisschen schneller. St. Augustine in Hell und Love is Stronger Than Justice, beide so bei 84, 83, 82 BPM, wenn man die Viertel nimmt. Die Achtel dann bei 168 oder 166. Und bei St. Augustine in Hell geht es darum, dass ein Typ sich in die Freundin seines besten Freunds verliebt. Und zwar nicht nur verliebt, sondern von der so angezogen ist, dass es völlig klar ist, it's a chemical reaction, also eine chemische Reaktion. Er muss sie haben, sie müssen sich kriegen und sie tun es dann auch. Und deswegen kommt er in die Hölle. Und der Twist ist dann in einer Bridge, die dann auch nicht mehr im sieben Achtel oder sieben Viertel, da müssen wir gleich drüber sprechen, sondern im Dreiviertel ist, wo dann eine Stimme aus dem Off erzählt, wer alles in der Hölle ist und dass das überhaupt gar nicht schlimm ist, in der Hölle zu sein, weil da sind eigentlich alle Leute. Das ist
und
so,
auch gute Musik auch in der Hölle. Besser wahrscheinlich als im Himmel.
Richtig, aber es ist auch lustig, er sagt auch, die ganzen Musikkritiker, die sind auch in der Hölle. Jetzt nochmal beim Nachlesen, ganz witzig. Ja, und den Track bei St. Augustine in Hell, wie würdest du da sieben Viertel oder sieben Achtel, Herr Fromm, was würden Sie
also
sagen?
Also ich finde tatsächlich auch, dass es, da würde ich dann jetzt auch sieben Achtel sagen, weil ich finde, die sind sich so relativ ähnlich, was dieses vom Tempo und von dem Schema her, so, ne? Aber widersprich mir gerne. Ich habe den nicht so. Ich habe das vorhin alles nochmal durchgehört, aber der ist mir nicht so hängen geblieben, weil ich den eben nicht so oft höre. sonst.
Der St. Augustine in Hell, meinst du?
Ja, genau.
Ja, genau, den höre ich auch am seltensten tatsächlich. Ich würde auch eher tendieren dazu zu sagen, 7/8. Vom Schlagzeug her ist der aber nochmal eine Stufe interessanter. Der Groove ist eigentlich wieder fast identisch zu dem von Love is Stronger Than Justice. Nämlich auch von der Bassdrum- und Snare-Drum-Figur ist das Boom, Zbuka, Zboom, Boom, Ka, Boom, Zbuka, Zboom, Boom, Ka, Boom. Also auch einfach ein Viervierteln-Groove, wo die letzte Achtel abgeschnitten ist und der daran gezogen ist. Aber es passiert eine total interessante Sache. Und zwar gibt es auch hier ein Ride-Becken, was gespielt wird, mit einer Betonung auf der Kuppe. Und diese Betonung ist auf die Viertel. Und die Viertel werden aber über den Takt hinausgezogen. Weil klar, wenn man vier Viertel spielt, das sind 8 Achtelschläge bei vier Viertel, dann geht das nicht auf mit den 7/8. Und im zweiten Takt liegt dann die Betonung auf dem Ride-Becken nicht mehr auf der vollen Zählzeit, also auf 1, 2, 3 und 4, sondern auf den Und-Zählzeiten im Offbeat. Und dadurch dreht sich das. Und alle zwei Takte kommt das dann, geht das dann wieder zusammen. Und Vinnie zieht das auch gnadenlos von vorne bis hinten in dem ganzen Song komplett durch. Und da war nämlich auch eine Frage, ich bin gespannt, ob der Rani das weiß, die ich ihm gestellt habe, ob das eine Idee ist von Vinnie Colaiuta oder von Sting. Ich würde mittlerweile fast vermuten, dass es eher eine Idee ist von Sting, die Vinnie da umsetzt.
Also ich habe mal irgendwann Vinnie Colaiuta über das wiederum jetzt Seven Days sprechen hören und das Drum Pattern. Und ich meine, es war Seven Days, auf jeden Fall auch einer von diesen Odd Meter Songs. Und da hat er das so erklärt, dass das schon von Sting kam, dass dieser Puls, also eigentlich der quasi Vierviertelpuls, den jeder rafft, dass der da bleiben soll. Ne? Also die Idee mit dem Bam, 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 dass es die ganze Zeit sich durchzieht gegen das Dum, Bum, Bum. In dem Fall ist es dann ja der Fünfviertel, zu dem wir dann gleich noch kommen, oder Fünfachtel. Aber dass dieser gerade Puls, diese Idee wohl von Sting kam und er das so haben wollte, dass das so durchläuft.
Genau. Da gibt es dieses, da müssen wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, über dieses verrückte Video von Vinnie.
Ja.
Genau, ich vermute deswegen auch eher, dass das die Idee ist von Sting, damit das Publikum quasi Viertel mitklatschen kann. Aber das muss schon auch ein musikalisch vorgebildetes Publikum sein, wenn man dann im zweiten Takt gegen den Beat die
absolut,
Viertel weiterklatscht.
Genau, genau. Er macht da auch live immer so, geht er da auch immer mal so gerne drauf ein. Ne? Also es gibt auch jetzt so eine etwas neuere Live-Aufnahme, ne? Von dieser einen Tour jetzt in den letzten Jahren. Mhm. Und macht er da auch so ein Counting in Five-Ding bei Seven Days in der Mitte mit dem Publikum irgendwie.
Ah, okay. Das kenne ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Das ist lustig. Ja. Ja, kommen wir zu Seven Days vielleicht noch.
Ja.
Weil da gibt es so ein paar Sachen, die ein bisschen anders sind. Zum einen ist es kein 7/8 oder 7/4, sondern eher ein 5/8 oder 5/4. Da können wir gleich auch drüber sprechen, was das eher ist. Tempo ist auch ähnlich, ein bisschen schneller, so 92 oder 184 BPM. In dem Text geht es über den Kampf zweier Männer um eine Frau, aus der Sicht eines Intellektuellen gesprochen, der sich darüber Gedanken macht, ob er die Frau kriegt, weil sein Kontrahent ist ein, ja, quasi ein Neandertaler, der nur auf Muskeln und Stärke und Fitness setzt. Und er hat da kaum was gegenzubieten, weil das fängt damit an, dass er sagt, ich glaube nicht, dass wir Schach um die Hand der Frau spielen werden.
Zieht sich das ja durch das Thema.
Ja.
Scheint dich viel beschäftigt zu haben.
Ja, das glaube ich auch. Das muss man vielleicht auch erzählen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte mehrere Sting-Videos und ich glaube, das ist das Video von der Bring on the Night. Da gibt es auch ein Video von Live-Mitschnitten und auch von Proberaumaufnahmen. Ich weiß nicht, ob das bei dem Video ist von Bring on the Night oder Ten Summoner's Tales, wo immer mal wieder zwischendurch für mich auch damals leicht verstörend und völlig aus dem Zusammenhang gerissen Szenen gezeigt wurden, wo Sting mit freiem Oberkörper irgendwelche Pilates- und Yoga-Übungen macht.
Okay.
Und also ich habe schon das Gefühl, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber so ein bisschen eitel ist er, glaube ich, schon. Und gerade dieses Frauenthema ist für ihn, glaube ich, ein ja. ziemlich wichtiges.
Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie gebunden ist oder verheiratet oder so. Der hat, weiß ich gar nicht.
Naja. Ja, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, bevor ich jetzt was Falsches sage.
Egal, egal. Ja, bei dieser Seven Days Groove, da denke ich immer, das ist eigentlich quasi so ein abgeschnittener Sechsachtel, ne? Mehr oder weniger. Also man hat immer so dumm, dumm, da, dumm, dumm, da. Wenn man eine Hi-Hat mehr dranhängen würde, hätte man so ein dumm, dumm, da, dumm, dumm, da, so ein typisches Sechsachtel-Ding. Oder? Also so ist doch das Bassdrum-Pattern, habe ich das falsch
in der Hand? Ja, das Bassdrum-Pattern ist im Endeffekt, das ist die rhythmische Figur von der Gitarre. Der Vinny spielt am Anfang tatsächlich nur die Bassdrum auf die 1.
Ah, okay. Sogar noch weniger.
Dumm. Klack. Dumm. Klack. Ne? Und so, also wie abgeschnitten, aber wirklich, also 3 und 4 und dann die 6 fehlt.
Mhm.
Ja, interessant, ja, also dann wäre das für dich ein 5/8-Rhythmus auf jeden Fall.
Ja, genau. Das wäre für mich ein 5/8.
Für mich ist der Song, finde ich, am eindeutigsten oder am stärksten erinnert er mich an so diese Herangehensweise an ungerade Metren, wie beispielsweise bei Kanakol, also diese indische Rhythmus-Sprechweise, wo man gar nicht, auch wie wir es gerade beschrieben hatten, nicht irgendwie in Metren denkt, sondern in Silben und rhythmischen Phrasen denkt. Und da bei diesem Kanakol, bei dieser Theorie, ist es auch so, dass man versucht, so rhythmische, ungerade Metren in kleinstmögliche Einheiten einzuteilen.
Ja, genau.
Ne, und das wäre jetzt hier bei dem Song 3-3-2-2.
3-3-2-2.
Ne, also am Anfang hast du ja die 3.
Ach so, wenn du in 16 zählst quasi dann.
Ja, genau. Hm, genau.
Weil nämlich in dem Video erklärt er auch, dass es 3 und 2 sind, also wiederum dann in 8.
Genau.
1-2-3-1-2-3.
Genau, dann hat man aber diesen Zwischenschlag, den du gerade gemacht hast. Auch. Der wäre dann nicht dabei. Ne? Darum hätte ich jetzt 3-3-2-2 oder 3-3-4 eigentlich, weil der letzte Part ja nicht in zwei Teile unterteilt wird. Aber man macht das dann immer mit den kleinsten Einheiten.
Mhm.
Vielleicht zur Einfachheit würde man sagen 3-3-4. Dum, dum, klack. Dum, dum, klack. Und dann ist es, finde ich, auch bei dem Song ist das so im Vordergrund, weil auch das Erste, was du gemacht hast, war ja dieses Rhythmus-Pattern zu singen.
Mhm. Absolut, das ist das, was man sofort im Kopf hat. Ne?
Genau, und das finde ich mega beeindruckend, dass das funktioniert. Anders als jetzt bei den anderen beiden Songs, wo man wirklich diesen Groove irgendwie im Kopf hat. Boom, zbuka, boom, zbuka, boom. Ne? Hat man da dum, dum, klack, dum, dum.
Ja, vielleicht auch, weil es die ganze Band dann mehr oder weniger spielt, ne? Einfach.
Ja, und weil das halt auch nicht ganz so backbeatig ist, würde ich behaupten.
Ja, weil es, also wie gesagt, es vom Prinzip erinnert es ja eher an so ein Sechsachtel, wo man dann ja sowieso auch nur einen Backbeat hätte und den hat man da ja auch nur.
Oder deswegen, halt an ein Vierviertel, wo einfach noch ein Viertel angebunden ist, ne? Dumm, klack, dumm, dumm, klack, ne? Weil könnte ja auch dumm, dumm, klack, dumm, dumm, klack, dumm, ne? Könnte ja auch sein.
Könnte auch sein, ja. Mich erinnert einfach immer diese punktierte Achtel. Also ne, dieses Pattern, das spielt man ja auch gerne in einem Sechsachteltakt, deswegen ist
aber
das
beim Sechsachteltakt, wenn du da dieses Pattern spielst, das wäre, ist ja, also das spielst du das wirklich so häufig?
Das kommt schon oft vor, finde ich, dass man so bum bum da bum da 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 und da.
Das habe ich schon. Weil dann hast du ja quasi sozusagen das hast du ja dabei sowieso das 3/4 dann, ne? Also das ist ja genau in der Mitte und wirst ja sozusagen die geraden Achtel damit spielen, wenn man es jetzt ganz komplex sieht. Ich hoffe, man kann mir noch folgen.
Absolut.
Weil 6-8-Pattern wäre dumm, dumm, klack, dumm, dumm, klack. Das ist so das Standard 6-8-Pattern, was ich kenne.
Ja, okay, das ist vielleicht noch davor, aber also es kommt häufig vor, finde ich, dass diese Und das mag ich total gerne in sechs Achteln auch.
Das stimmt. Mache ich auch total gerne, auch damit im Ridebecken das zum Beispiel zu spielen, um diese rhythmische Überlagerung zu haben.
Genau.
Aber so eine Bassfigur, ist eben, finde ich, ist da eher seltener. Aber also ist auf jeden Fall sofort so, dass man so ein Bild davon hat, ne, wie dieses Rhythmusding ist. Und für mich hat auch dieses Rhythmus-Pattern an sich funktioniert das schon.
Ja, total.
Ohne dass ich mir dabei tatsächlich so Gedanken mache, welche, ähnlich wie bei diesem Take 5, was ist das jetzt für eine Taktart?
Das stimmt. Man kann es einfach sich, man merkt es sich so vom Klang her, ne, von der Melodie.
Genau, und was dann total interessant ist, das, was du schon gesagt hast, was Vinny dann spielt, mit der rechten Hand 16 oder Achtel, je nachdem, wie man das sehen will, betont er alle vier Schläge, spielt durchgehend die Hi-Hat und betont alle vier Schläge, dass da sozusagen dieser Viertelpuls auch drüber ist, der sich dann auch wieder über zwei Takte verschiebt.
Genau.
Und dann ist, also ich will gar nicht so viel über den Song sagen, weil zum einen gibt es da ganz viele Analysen schon zu dem Song. Es gibt ein sehr schönes Playthrough zu dem Song von Timo Ickenroth, was man sich angucken kann, mit den Noten auch drunter. Der hat sich da super viel Mühe gegeben, das alles zu spielen und nachzuspielen. Ganz, ganz wirklich toll. Also absolut sehenswert. Findet ihr auch in den Shownotes. Mhm. Aber der Song ist halt schlagzeugerisch wirklich absolut, absolut outstanding, finde ich, weil da so viele Sachen passieren. Also die Hi-Hat, wie gesagt, die spielt ja mit einer Betonung alle vier Schläge quasi in Vierteln. Und dann ist schon, das hören wir auch hier beim Einspieler, am Ende, bevor es zum ersten Vers kommt, verschiebt er dann diesen Viertelverschieber quasi, so dass er nur jeden dritten Schlag betont und dann nochmal so eine 3 über 4 darüber ist. Und also da sind so viele Kleinigkeiten drin.
Ja, ist geil.
Das ist einfach unfassbar, finde ich. Und zwar ständig. Also der Rhythmus bleibt komplett bestehen, aber es sind die ganze Zeit kleine Spielereien. Und
ja, und ich finde auch immer, wie dieser Refrain, also wenn der Refrain kommt, dann geht einfach sowas vor die Sonne auf.
Ja,
und
auch deswegen
geht
ja
dann
genau dieses Feeling davor.
Oh. Ja, ja, genau. Dann geht er schon so ein bisschen früher immer schon auf die Snare, ne, von diesem, ich glaube, vorher spielt er ja Rimclick, ne? In dem,
ja.
Ist geil. Krieg ich auch Gänsehaut.
Also es ist so musikalisch, also mit so viel Geschmack gespielt und gleichzeitig aber auch so, dass man denkt, Alter, Wahnsinn.
Ja, und für die Zeit ist die Produktion ja wirklich auch unfassbar modern, einfach schon, ne? Auch verständlich, dass das prämiert wurde dann bei den Grammys. Also
genau, deswegen hatte ich auch extra diesen Produzenten noch mitgenannt, den Hugh Patman, weil der einfach, da auch ein Meilenstein der Musikgeschichte gelegt hat. Ähnlich wie Rick Rubin mit der Sex Magic-Platte ist da auch der Schlagzeugsound einfach so unfassbar, ey. Die Snare, wie die klingt.
Ja, und es kommt auch einfach alles raus, was er spielt. Ne? Jede von diesen kleinen Hi-Hat oder Becken-Ghost-Notes und kleinen Trickeleien.
Es ist dicht, hat Druck, aber trotzdem total aufgelöst. Also es ist wirklich, it's magic.
Absolut.
Das ist der Wahnsinn. Was ich total interessant finde, dass also zwei Sachen, die ich noch interessant finde, erwähnenswert finde, die vielleicht gar nicht so, so bekannt sind zu dem Song, ist einmal das, was du sagtest, dass Sting schon diese Viertel vorgedacht hat, um so einen durchgehenden Puls zu haben und dass wohl Vinny Colaiuta einen Track gekriegt oder Sting so eine Aufnahme dabei hatte, wo er das programmiert hatte mit einer Triangel, die diese Viertel macht und dann halt Vinny Colaiuta so uminterpretiert. Und interessant ist dann zu hören, wenn man in den Refrain reinhört, da wird auch wieder auf der Kuppe vom Ridebecken die Viertel gespielt, aber die gehen auch wieder mit diesem Fünf-Achtel-Groove mit. Das heißt, die verschiebt sich wieder. Mhm. Die geht nicht die ganze Zeit rüber. Also da spielt er mehr mit diesem Feeling, wird da mehr mit rumgespielt.
Ja, genau, aber man hat dann auch dadurch wieder diese mehr oder weniger den taktweise Loop, ne? Und nicht diese Überlagerung über die beiden Takte. Das ist dann nochmal ein schöner Kontrast zu dem Strophenpart.
Dadurch fängt das auch auf einmal an, so zu schweben, dieser
Refrain.
Es ist einfach gigantisch, finde ich.
Ja, das klingt wirklich also in dem Moment dann nochmal, als ob es nochmal eine andere Taktart wäre, ne? Aber ja. Ist es nicht. Sondern es ist einfach das, dann ist geil.
Und dann ist, finde ich, interessant, dass die grundsätzliche Idee, musikalische Idee bei dem Lied war, dass es quasi ein Reggae in Fünfviertel oder Fünfachtel ist.
Echt?
Ja. Und okay. Es ist gut, dass du genauso reagierst wie ich.
Da ist nichts mehr von übergeblieben.
Ich habe auch Glück. Gedacht, hä, Reggae? Und, aber wenn man das weiß und dann den Song hört, am Anfang nein, im Refrain auch nicht, in der zweiten Strophe spielt Vinny dann die Bassdrum in Achteln durch.
Ah ja, die Stelle, ja, da denkt man schon an so einen.
Und vor allem, wenn du das Outro dir anhörst.
Da spielt er dann diese so Reggae-mäßige Rim-Click-Dinger, ne? Die dann da so nicht gegen die Achtel gehen.
Lass uns da mal ganz kurz zusammen reinhören. Genau, also wenn man dieses Ende hört, ne, dann wird diese Reggae-Idee irgendwie relativ klar, ne? Auch so von dem, was Vinny dann da trommelt.
Genau, also das klingt dann wie so ein, also die Bassdrum ist dann ja durchgezogen, in dem Fall jetzt auf den Achteln, wenn wir in Achteln denken. Bei Reggae kenne ich so, dass man das Tempo dann eher als Viertel zählen würde, aber man hat dann diese so kleine 32. Fills und so, die dann immer, die sehr stark an diese, ja, so kleine Frickeleien, die sehr stark an so ein Reggae-Dancehall-Ding irgendwie erinnern.
Ja, und auch, was ich total geil finde, ist auf dem Ridebecken auf der Kuppe die Triolen, die dann nochmal drüber sind. Ne? Und die ja auch so ein bisschen diese, was man sonst so häufig auf der Timbales dann spielt, irgendwie so ein bisschen imitieren, so diese Sachen. Es ist einfach tierisch und da kommen wir so zu dem Punkt, den ich bei Vinny höre, meine zu hören und weswegen ich ihn so unfassbar gut finde, im Gegensatz zu vielen anderen Schlagzeugern, die auch auf so einem sehr hohen technischen, spielerisch-technischen Niveau spielen, was Vinny Colaiuta auch kann, ist, dass ich bei Vinny Colaiuta immer das Gefühl habe, das, was er spielt, ist dem Moment geschuldet und nicht so sehr dem, was er sich zurechtlegt.
Ja, genau. Also man hat das Gefühl, das ging mir auch so und ich habe mich gefragt, nämlich erst kurz, wie viele Takes es wohl gab für diesen kurzen Abschnitt, aber wahrscheinlich waren das gar nicht so viele. Man hat das Gefühl, dass er das mit so einer Leichtigkeit spielt, dass es wirklich nicht darum geht, was er da macht, sondern ja, dass er einfach sich ausdrückt und eben einfach dieses unfassbar große Vokabular und Repertoire in der Birne hat, dass er das so alles einfach ja locker abrufen kann, ohne jetzt drüber nachzudenken, da spiele ich jetzt noch irgendwie 3/4 oder da spiele ich jetzt noch diese 32. Hoffentlich kriege ich es jetzt hin beim nächsten Mal. Sondern das ist halt, ja, das klingt halt so abgehangen und es geht um den musikalischen Ausdruck in dem Moment und nicht drum, irgendwas rumzufrickeln. Ne?
Und das ist genau, also wir hatten ja mal eine Buchbesprechung zu deinem zweiten Buch gemacht, wo du auch gesagt hast, es ist so wichtig, dass man sich überlegt, dass man, wenn man dann spielt, ich weiß nicht, was du gesagt hast, bei wie viel Prozent, aber dass man so unter dem 100% auf jeden Fall bleibt von dem, was man spielerisch vielleicht hinbekommt. Das Wichtigste, wenn man mit Leuten spielt, dass man immer in so einem Komfortbereich bleibt, damit es halt auch für die anderen irgendwie so ist, dass die das gut mitnehmen können und dass man selber auch nicht überfordert ist in der Situation, um das dann musikalisch auch einsetzen zu können.
Ja, genau, dieses unter der Leistungsgrenze bleiben, damit man, also ich habe das jetzt gerade wieder, so einen Bass- und Drums-Workshop gemacht und ich stelle immer wieder fest, dass das Hauptproblem auch bei Bandcoachings und so ist, dass die Leute dann so hart an ihrer Leistungsgrenze spielen, die müssen dann auch aufs Griffbrett gucken, die Gitarristen und so, und die können gar nicht den anderen zuhören, weil die sagen dann auch, wenn ich dem anderen zuhöre jetzt, dann fliege ich raus. Und das ist halt, was Vinny Colaiuta macht, das ist halt das absolute Gegenteil davon. Und trotzdem muss man dann halt eben einfach, also es ist eigentlich so ein einfaches Geheimnis, wenn man das einmal richtig verstanden hat. Und das ist auch völlig unabhängig vom Spiellevel. Du musst halt eben nur immer wirklich weit genug unter deiner spielerischen Grenze bleiben, damit du dann dich auf den ganzen Rest konzentrieren kannst. Auf das Zuhören, auf die Kommunikation, auf das Musikmachen, aufs Improvisieren. Und ja, das ist natürlich leichter gesagt. Und um jetzt das auf so einem Level dann zu machen zu können, kann man sich überlegen, wie viel Jahre und Stunden man dann an Übezeit investieren muss, um das eben so abgehangen zu kriegen. Aber am Ende geht es nur darum, dass man da immer drunter bleibt, egal wie viel man kann. Und dann ist das Gesamtergebnis immer besser, als wenn man da irgendwie versucht, irgendwas rauszuhauen, was noch nicht funktioniert.
Dazu vielleicht ein kleiner Seitenhieb hier nochmal an Guido Jöris. Guido, falls du das hörst oder falls irgendjemand, der Guido kennt, das hier hört, bombardiert nochmal bitte den Guido mit Nachrichten. Lange kannst du dich nicht mehr drücken davor, hier im Podcast mal zu erscheinen. Guido habe ich schon ein paar Mal hin und her geschrieben und er vertröstet mich immer wieder, weil er sagt, er hat gerade keine Zeit. Den Guido will ich aber unbedingt hier haben, weil der Guido mir so viele Sachen als Lehrer, obwohl ich nur ein paar Stunden bei ihm hatte, mitgegeben hat, die so wichtig für mich waren und für mein Verständnis von Trommeln und Spielen. Eine Sache, die Guido gesagt hat, war, dass es immer wichtig ist, dass du das, was du spielst live, musst du so gut können, dass du dabei davon erzählen kannst, was gestern deine Oma gemacht hat.
Ja.
Und das ist so absurd, weil man denkt, bei den Sachen, die Vinnie Colaiuta da spielt am Schluss, da wird er ja nicht da irgendwie noch erzählen können, was seine Oma gemacht hat, also wenn er noch leben würde. Ey, also zwei Sachen dazu. Das eine ist, das ist so ein bisschen, vielleicht auch wieder ein bisschen cringe und unangenehm, aber ich habe Sting, ich glaube, dreimal live gesehen, zweimal davon mit Vinnie Colaiuta und die haben 7 Days gespielt und Vinnie hat jedes Mal bei dem Stück im Vers hat er sich eine Zigarette geben lassen, um die dann während des Stücks zu rauchen, ganz cool.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Um zu zeigen, dass er das auch mit einer Hand spielen kann, wo dann so ein Raunen in dem Schlagzeugerpublikum war.
Oh Mann, oh Mann. Ja, siehst du, genau, aber das ist halt genau der Punkt, ne? Das zeigt ja, dass er da nicht irgendwie kämpfen muss.
Ja. Und das Zweite ist, bei diesem Video, was du gerade angesprochen hast, wo er das erzählt, dass Ding diese Triangel mit reingebracht hätte als Idee, da spielt auch dann irgendwann Vinnie Colaiuta die Sachen und erzählt dabei weiter, wie das so ist. Und spielt halt auch am Schluss diese ganzen Verschieber darüber. Und während er die spielt, erzählt er trotzdem noch weiter.
Ja,
man denkt so, Alter, was geht eigentlich bei dir?
Das ist ein super Check für diese Leistungsgrenze. Ne? Also das empfehle ich auch immer. Und das kommt in meinem von dir eben schon erwähnten Buch Silent Drum Practice auch vor. Also ich finde immer, der erste Check ist einfach mal so den Puls zu zählen. Und man kann natürlich jetzt bei so einem Ding auch wunderbar dann mal den, keine Ahnung, die Offbeats zählen oder in dem Fall dann jetzt die je nachdem, wie man jetzt Viertel und Achtel definiert. Wenn es jetzt ein 7/8 ist, dann wäre es dann immer das Und dazwischen. Dann hat man noch mehr Verschiebung und ja, und dann am Ende nochmal wirklich versuchen, einfach mal irgendwas zu erzählen. Oder mal, manchmal reicht es ja schon, wenn man nur den Ansatz macht, ein Wort zu formen, dann fliegt man schon raus bei irgendwelchen Sachen, die man übt. Und dann merkt man, das ist halt noch nicht ganz so abgehangen.
Ja. Und bei Vinnie Colaiuta hat man immer das Gefühl, und das macht auch, glaube ich, vieles von diesem Album aus, dass Sting das auch zulässt. Also dieses Gefühl von, jeder gibt mal das dazu, was er dazu beitragen kann.
Ja. Ja, aber weil das eben, Sting wird ja auch merken und genießen, dass dann jeder wahrscheinlich, der in dieser Band spielt, das dann eben auch so kann, ohne dass es dann irgendwie gewollt klingt, ne?
Ja, ja. Und ja, einfach fantastisch. Also ich empfehle auch noch von Love is Stronger Than Justice das Ende zu hören. Da gibt es auch so einen kleinen Solo-Part, ein Klavier-Solo, was dann ist. Mhm. Und auch da ist unfassbar interessant, was Vinnie da spielt. Wie er die Bassdrum verschiebt und die Akzente da verschiebt, sodass sie dann auch wieder im Endeffekt so klingen, als würde es natürlich ausgehen. Ich habe so 2-3 Stellen für den Podcast transkribiert, die wir jetzt gar nicht besprochen haben. Auch bei St. Augustine in Hell gibt es so einen Fill-In, in Anführungsstrichen, wo er nur die Snare-Drum verschiebt, mhm. wo er die auf der 1 anfängt und dann halt alle drei Sechzehntel die spielt, so dass dann der letzte Schlag auf das letzte Sechzehntel des 7/8 ist. Und das spielt er mit der Bassdrum und geht dann ganz natürlich rüber in den nächsten Takt. Und man hört das und man hat so ein bisschen, ich habe fast das Gefühl, hä, war das jetzt auf einmal ein Takt, der gerade ist? Weil das so, alles so natürlich und so klar klingt und überhaupt nicht gewollt. Es ist einfach fantastisch. Und es ist halt, glaube ich, nicht, weil, also ja klar, auch das beschreibt er in einem Interview, dass er unfassbar viel übt und spielt und Practicing macht, aber er schafft das halt so einzusetzen, dass man das Gefühl hat, ja, es ist das Klarste und Natürlichste der Welt und genau so und nicht anders muss das gerade sein.
Ja, genau, das ist ja für uns Normalsterbliche, wie wir vorhin gesagt haben, die selten mal überhaupt ein 7 oder 5 Achtel spielen. Ehrlich gesagt muss ich gestehen, dass ich es auch deswegen, weil ich es so selten brauche, auch wiederum nicht oft übe und das bedingt sich natürlich gegenseitig, wenn du das nicht übst, weil es sich ja völlig anders anfühlt, das zu zählen oder auch zum Klick zu spielen und eben genau diese völlig andere Platzierung der Backbeats zu haben, dann fühlt man sich darin, kann man sich darin ja gar nicht sofort so wohlfühlen, dass man sich ausleben kann. Oder dann fängt es ja schon bei einem Fill-In an, dass man dann anfangen muss nachzudenken, wo wie viele Schläge habe ich denn jetzt oder so, ne? Aber mir fällt gerade noch ein, was ich doch immer spiele, regelmäßig, und das hatte ich mich jetzt gerade am Samstag gespielt und sehr genossen. Und das ist dann vielleicht doch meine einzige kleine Trainingsmöglichkeit im Moment für die ungeraden Taktarten. Das ist Black Hole Sun und das hat von Soundgarden, das hat ja diesen 9/8 in der Mitte oder man kann es auch als 3x3/8 zählen oder wie auch immer. Mhm. Das ist auch immer so ein Part, wo ich dann versuche, manchmal lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, dann merke ich, okay, scheiße. Das war jetzt nicht die 1, aber meistens klappt's. Das macht dann auch mal Spaß.
Aha. Ja, geil. Vielleicht zum Abschluss noch, wir hören gleich noch kurz in die Sprachaufnahme, die mittlerweile gekommen ist, vom Rani rein und hören mal, was er sagt, ob wir komplett falsch lagen oder ob es halbwegs richtig ist, was wir so hier gelabert haben. Ich habe noch zwei, drei Zitate gefunden, die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Es gibt eine Seite, also es gibt viele Fanpages von Vinnie Colaiuta im Internet und eine Zitat-Fanpage, ganz lustig. Und da fand ich ein Zitat ganz interessant. Ich versuche das mal zu übersetzen. Er sagt, ich konzentriere mich schon seit einer längeren Zeit nicht mehr darauf, die letzten Möglichkeiten aus mir rauszuholen. Ich habe aufgehört, mich darauf zu konzentrieren, der schnellste Schütze zu sein in diesem Zirkus, weil ich habe irgendwann begriffen, dass es immer irgendjemanden geben wird, der schneller ist oder irgendwas anderes kann, was ich nicht kann. Aber kommt es darauf denn wirklich an?
Nein.
Und genau, und das ist aber auch interessant, dass so jemand das sagt, weil Vinnie halt auch für unfassbare Technik stand, vor allem zu seiner Zeit.
Ja.
War das mit Dave Weckl, würde ich sagen, das waren so zwei, wo man von der Präzision her und Geschwindigkeit her gedacht hat, das war einfach ja, außergewöhnlich.
Ja. Ja, ich muss aber auch sagen, es gibt erstaunlich viele und immer mehr ultraschnell spielende SchlagzeugerInnen und auch ganz, ganz junge Kandidaten schon. Aber trotzdem finde ich, also an so ein, was der teilweise getrommelt hat, also diese Mischung aus Schnelligkeit, Virtuosität, Geschmack und Musikalität, habe ich ehrlich gesagt noch bei keinem anderen annähernd so gehört. Also die reine Geschwindigkeit ist es ja dann auch noch lange nicht, ne, die das dann ausmacht.
Genau, er in einem anderen Zitat sagt er auch, wenn Leute irgendwie denken, Wahnsinn, was er spielt, sollten die daran denken, dass er denkt, Wahnsinn, was Dennis Chambers spielt. Und er sollte dann daran denken, dass Dennis Chambers, er nennt dann noch irgendein Vorbild von Dennis Chambers, von dem Dennis Chambers denkt. Also damit will er auch sagen, das hat kein Ende. Ne? So dieses höher, weiter, schneller, das hat kein Ende. Und er sagt dann auch, für ihn geht es darum, eins mit dem Instrument zu werden und im Endeffekt Sounds zu produzieren.
Ja. Ja, genau, also ich würde ihn auch niemals in diese höher, weiter, schneller Kategorie würde ich ihn für mich gar nicht, da hätte ich ihn auch gar nicht einsortiert, sondern er kann das zwar alles, aber es ist halt wirklich nur ein Werkzeug und es ist genau eben das bei vielen anderen ist es ja wirklich dann nur in Anführungszeichen dieses höher, weiter, schneller, wo man dann denkt, ja, okay. Aber je öfter man es hört, desto mehr nutzt es sich dann einfach auch ab. Ne? Du hast dann immer mehr in perfekt produziertem Sound an Geballer und ja, es ist irgendwie beeindruckend, aber es ist dann auch schnell abgenutzt.
Und für ihn geht es halt wirklich um die Musik, weil ein Zitat, das fand ich auch noch, das ist das letzte, was ich hier nennen will, fand ich interessant. Und zwar sagt er da, die Leute fragen sich vielleicht manchmal, warum er so wenig Clinics tut, Clinics macht, also so Drum-Workshops.
Ja.
Und er sagt, ja, das ist genau darum, weil ich habe das Gefühl, da gibt es keinen wirklichen Kontext für das, was ich spiele.
Verstehe, ja.
Es ist so, als würde man irgendwas verkaufen. Völlig egal was. Aber wie ist denn genau der Kontext, in dem ich das verkaufe?
Ja, verstehe ich gut.
Und wenn man diesen Kontext weglässt, dann hat mein Spiel auch keinen wirklichen Sinn mehr.
Ja gut, ich meine, also ich kann das auch ein Stück weit am eigenen Leib nachvollziehen bei so Workshops, wenn man dann da irgendwie in der Situation ist, dass man da jetzt so ein Solo spielt, dann fragt man sich schon oft auch so, ja, was soll das denn jetzt genau? Also, wofür ist das gut? Ich meine, man kann so eine Playback spielen, das mache ich ehrlich gesagt aber auch irgendwie nicht so gerne, weil das ist immer irgendwie so eine tote Geschichte, auch so ein Playback. Aber man könnte ja trotzdem den Aspekt des Wissen vermitteln, der ist ja trotzdem gegeben, so, und des Austausches. Aber vielleicht ist das einfach auch nicht so sein Ding, oder?
Ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne? Also Thomas Lang zum Beispiel hier im Interview hat ja auch ganz deutlich gesagt, er spielt nicht für die anderen Musiker. Er weiß, dass seine Leute, die ihm zuhören, und das ist wahrscheinlich auch so, Schlagzeuger sind. Und er muss sich überlegen, was will denn jetzt ein Schlagzeuger hören von dem, was ich spielen kann? Und dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Kontext.
Ja, das stimmt.
Auch absolut legitim, finde ich. Und Thomas Lang spielt ja auch wirklich auch unfassbar einfach. Also ist ja einfach Wahnsinn.
Das stimmt.
Ja, sollen wir mal reinhören in die Sachen vom Radio?
Ja, machen wir.
Dann spiele ich das mal hier ein.
Und sorry, ist mir irgendwie untergegangen. Ich dachte, du musst jetzt ein bisschen später den Podcast aufnehmen. Aber trotzdem, ich wollte nur sagen, das ist ja nichts anderes als bei jeder Band, letzten Ende bei diesen Songs, wie alle anderen Songs, so wie ich das erlebt habe, wenn man in der Runde steht, von den Aufnahmen, jeder bringt irgendwie ein. Und klar, bei diesen Audmeters, Sting hatte immer einen Zugang dazu. Und natürlich, wenig spielt da eine große Rolle. Und was wichtig da sind bei diesen Audmeters, das ist immer von der Perspektive des Publikums, weil das ist für Sting immer wichtig, dass da immer diese Viertel laufen. Nicht, weil man musikalisch Schlaumeier machen möchte, sondern weil es von der Perspektive der Zuhörer, dass diese Regelmäßigkeit bleibt, dass die im Kopf darüber nicken können auf diesen Puls oder die Hände oder die Füße oder der Körper oder im Unterbewusstsein die Schwingung muss ja regelmäßig bleiben, trotz der Unregelmäßigkeit. Letzten Endes ist das wie der Chaos im Quantum-Level, aber im Makrowelt ist alles, scheint in Ordnung zu sein. So, die Philosophie dahinter ist ähnlich, natürlich, klar. Und von Vinny kommt sehr viel natürlich, die Songs würden anders klingen, wenn nicht Vinny spielen würde, weil er halt einfach genau sowas auch mag und genau sowas mathematisch umsetzen kann. Und ich weiß zum Beispiel nur bei diesem Seven Days, dass alles entstanden ist mit diesem Pizzicati-Sound von Dave Sanchez. So entstand das Ganze. Und danach kam der Groove und was weiß ich. Genau, so wurde mal das erzählt. Ich bin nicht dabei geblieben, aber ich bin gewesen. Aber ansonsten die Aufnahmen oder Vorbereitung zu Aufnahmen immer für die Inspiration mit Sting. Es ist, jeder bringt sich ein und bei diesen Oddmeters ist klar, Vinny spielt da eine verdammt große Rolle. Und Dominic ist auch wahnsinnig, kennt sich sehr gut aus mit den Oddmeters. Und die Philosophie ist immer, die Dinge so einfach zu spielen, dass die nicht unregelmäßig klingen. Das ist das Wichtigste für Sting, definitiv.
Ja.
Ja, da haben wir doch nicht ganz so falsch gelegen.
Finde ich auch, ne? Haben wir einiges drin gehabt von dem, was der Rani sagt. Das ist ja spannend. Auch das toll so aus erster Hand hören zu können, da bin ich echt dankbar drum, dass wir da hier im Podcast mittlerweile so eine große Community aufgebaut haben, dass sowas möglich ist. Und auch nochmal sehr zu empfehlen, das Interview mit dem Rani. Ja, das ist wirklich, wirklich interessant, nicht nur wegen der ganzen Leute, mit denen Rani gespielt hat, das spielt da auch eine Rolle in dem Podcast, aber gar nicht so primär, sondern wir unterhalten uns auch ganz viel über die Philosophie von Musik, wie man Musik versteht, wie man Musik hört, wie man Musik angeht. Eins der ja in dieser Hinsicht wirklich interessantesten Interviews, die ich hier geben durfte.
Ja, hast du fand das schon ich auch, gehört? Ja, auf jeden Fall. Ich höre immer ja alles sofort, was von dir rauskommt. Hab auch gerade noch auf dem Weg hierher die Folge mit Olli und Max genussvoll zu Ende gehört, aber die Folge mit Rani fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ja, auch nochmal danke an Rani hier für den Beitrag. Das ist ja echt Wahnsinn, dass man einfach mal dann, wenn man über einen Sting-Song spricht, den Percussionisten, der mit Sting gespielt hat, dazu mal kurz was fragen kann. Das ist schon, schon cool, was du hier aufgebaut hast, Felix, an Netzwerk.
Ja, es bin ja nicht nur ich.
Ja, aber federführend bist du das.
Federführend, ja, ganz ja. Viele Fehler.
Die Federn, die will ich dir jetzt, die guten Federn will ich an dir dran lassen, quasi.
Apropos beste, was, die Federn willst du dran lassen?
Du sollst keine Federn lassen, nee, wie sagt man denn?
Ja,
ich recherchiere das nochmal, das Sprichwort, das kommt dann noch in die Shownotes.
Geteert und gefedert.
Ja, das nicht.
Ach so, federleicht.
Ja, dachte, ja.
So, wie nennt man einen Dackel mit Durchfall, um nochmal das Niveau zu senken?
Weiß ich nicht.
Kackel.
Ich meinte eigentlich, ich hatte, glaube ich, das Sprichwort, kein gutes Haar an jemandem lassen und dann wollte ich das gute Haar an dir lassen und dann die gute Feder an dir lassen. Ja, genau. Ja. Ja, jetzt, das war mein wirrer Gedankengang.
Ja, alles völlig federfrei. So, apropos schlechte und gute Enden, das Top-Ende aus deinem gerade genannten Podcast mit Olli und Max werden wir nicht erreichen. Das ist, finde ich, das schönste Ende, was ich im Podcast aufnehmen durfte. Wenn man nicht Lust hat, diese ganze Folge zu hören mit den beiden, einfach mal bis zum Ende vorspulen. Das ist so toll. Wie schrieb Olli nachher, ach, das hört sich so an wie eine aufgeregte Schulklasse auf der Heimreise von der Klassenfahrt.
Ja, schön beschrieben. Ja, so ähnlich.
Habe ich auch noch hier kurz einen letzten Einspieler am Ende, ja, anstatt der Abschlussmusik. Du hast nämlich da auch heute Morgen geschrieben, der letzte Aufnahme ist aber nicht von der Platte, oder?
Ich dachte erst, das wäre ein Test, ob ich die überhaupt höre, die Schnipsel. Dass du da einfach nochmal so einen anderen dazu tust.
Nee, das ist von Paul Anker. Der hat mal, also Paul Anker ist vielleicht zweifelhaft, aber auch so musikalisch, aber diese Platte habe ich mir damals auch geholt. Paul Anker Plays Rock Songs. Ja, ist dann so eine Frank Sinatra-artige Big Band Swing-Platte, ja, mit Rock Songs, die er verbigbandet. Und wer spielt da natürlich Schlagzeug?
Vinnie.
Der Vinnie Colaiuta.
Das habe ich natürlich sofort rausgehört.
Und da gibt es einen Film in dem Song Smells Like Teen Spirit am Ende, was Vinny da spielt. Und ich würde fast sagen, das ist mein All-Time-Favorite-Fill-In. Ich muss das auch irgendwann mal raushören. Das finde ich einfach, das ist einfach unfassbar schön. Und auch da.
Das können wir doch mal transkribieren. Da machen wir mal eine ganze Folge draus.
Machen wir daraus eine ganze Folge. Ich weiß, es wird eine kurze Folge. Aber es ist nämlich nur ein kurzes Fill-In am Ende.
Ach so.
Es ist ein Träumchen. Ich spiele das jetzt hier ein, ja.
Entschuldigung. Ich sage, dann genieße ich das jetzt auch gleich nochmal. Ich habe das nämlich vorhin so beim Schulbrot machen so ein bisschen nebenbei gehört. Und da muss ich mich jetzt nochmal auf das Phil fokussieren.
Fokussiere dich darauf. Ich bedanke mich bei dir. Das nächste Mal bist du leider wieder dran.
Ja, hast recht. Anfang 26. ab Dezember ist bei mir total super alles. Also wir können gern mal anpeilen, im Dezember eine Folge zu machen spätestens. Mhm. Ich glaube, November ist tatsächlich unrealistisch bei mir. Und dann bereite ich mal was vor. Freue ich mich drauf.
Sehr schön. Und ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Die Folge ist jetzt doch länger geworden, als ich dachte. Ich habe gestern und vorgestern bei der Vorbereitung gedacht, oh, mal gucken, ob wir eine Stunde voll kriegen. Das war easy take.
Ich danke dir, Felix, für die Einladung. Wie immer, ein großes Vergnügen. Und wünsche dir noch einen tollen Tag.
Danke. In dem Sinne hier noch einmal, wenn mich der Podcast-Anbieter das einspielen lässt. Vinny Colaiuta bei Paul Anka, Smells Like Teen Spirit. My libido.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.